Hier ist Evolution FM, die Wissenschaftssendung der Münchner Regionalgruppe der Giordano-Bruno-Stiftung mit News aus den Natur- und Sozialwissenschaften. Auch in dieser 22. Ausgabe möchten wir Ihnen wissenschaftliches Denken nahebringen. Normalerweise steht mir dabei Frau Dr. Tiller als Naturwissenschaftlerin zur Seite. Heute ist sie aber leider verhindert. Deswegen müssen Sie diesmal mit mir allein vornehmen. Ich bin Benjamin Kleinke. Die heutigen Themen sind Medikamente im Wasser, wie Schokolade nicht beim Abnehmen hilft, Kleidung aus Fleisch und Lernen schädigt die DNA. Das war das Kraftfutter-Mischwerk mit Run. Und wir rennen jetzt auch gleich weiter und zwar zu Evolution FM, der Mythos des Monats. Wenn man eine volle und eine leere Batterie voneinander unterscheiden möchte, ohne sie in ein Gerät zu stecken, kann man sie auch einfach auf eine harte Oberfläche fallen lassen. Die dann höher zurück geschleudert wird, ist die leere Batterie. Ob ich Ihnen da gerade einen Bären aufgebunden habe oder ob das nichts als die Wahrheit ist, das verrate ich Ihnen am Ende der Sendung.
Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, verdient weder Sicherheit noch Freiheit. Benjamin Franklin.
Lora München auf der 92.4. Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.
Ja, abnehmen mit Schokolade. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir das schon mal thematisiert haben. Die Bild-Zeitung hat das auf jeden Fall mal geschrieben. Das war direkt neben der neuesten Meldung von dem Germanwings-Flugzeugunglück oder Absturz. Und zwar stand da drin, dass Menschen, die eine Diät mit wenig Kohlenhydraten machen, besser abnehmen oder schneller ihr Gewicht verlieren, wenn sie jeden Tag einen Riegel Schokolade essen oder einen Schokoriegel, so genau war es dann, glaube ich, nicht beschrieben. Das hat ein Institute of Diet and Health herausgefunden und gemeldet. Und der Chef von diesem Institut, Dr. John Bohannon, hat einen Artikel veröffentlicht, also und zwar einen journalistischen Artikel einer Zeitung, IO9 heißt die. Und da schreibt er, dass er zwar einen Doktortitel hat, und zwar hat er bakterielle Mikrobiologie studiert, nicht aber ist er Arzt und Ernährungswissenschaftler ist er auch nicht. Und das mit der Schokolade, das stimmt auch nicht. Er hat zwar eine Studie durchgeführt, und zwar zusammen mit zwei Dokumentarfilmern, die wissen wollten, wie denn so manchmal falsche Aussagen, wissenschaftliche Aussagen, die aber nicht zutreffen, es in die Zeitungen schaffen. Und Diana Löbel und Peter Onneken, das sind die Namen der Dokumentarfilmer, die haben gleich ein paar tausend Euro mitgebracht, die dann dazu verwendet worden sind, Leute anzuheuern, also Probanden einzuladen. Und dann haben die mit denen eine Studie durchgeführt. Und das heißt, es hat die Studie tatsächlich gegeben, aber sie haben sie absichtlich schlecht designt. Wir hatten ja in der Ausgabe 16 schon mal Herrn Dr. Aust in der Sendung, im Interview, der uns verschiedene typische Fehler bei Studien erklärt hat und eben, wo wir drüber gesprochen haben, wie man Studiendesign eben machen muss, damit die Studie hinterher auch eine verlässliche Aussage trifft. Und genau eines dieser Phänomene ist das Texas Sharpshooter Fallacy oder die Fallacy wahrscheinlich. Da macht also der texanische Scharfschütze, schießt einfach mal auf ein Scheunentor und dort, wo dann das Loch in dem Tor ist, malt er seine Zielscheibe hinterher drumherum. So wird das, also daher kommt der Name. Und genau das haben die absichtlich bei der Schokoladenstudie auch gemacht. Und zwar wussten sie gar nicht, was sie eigentlich genau untersuchen wollen. Sie haben einfach mal die Probanden eingeladen, haben die in zwei Gruppen eingeteilt, haben gesagt, das eine ist jetzt die Kontrollgruppe, das andere ist die tatsächliche Gruppe, wo sie was ausprobieren, und haben dann einfach mal so verschiedene Sachen abgefragt. Und hinterher haben sie dann festgestellt, ach ja, in der einen Gruppe haben die Leute, die Schokolade gegessen haben, ein bisschen mehr abgenommen. Und das Zweite ist, sie haben natürlich diese Probanden, für ein paar tausend Euro kriegt man nicht so viele, waren also eigentlich viel zu wenige. Und deswegen findet man da auf jeden Fall einen Ausreißer irgendwo, irgendeine Korrelation findet man da. Und der Grund, warum die nicht im Rauschen untergeht, also da Signifikanz vorgaukelt, wo keine ist, liegt eben in der kleinen Probandenzahl begründet. Das ist der sogenannte P-Wert. Der P-Wert ist ein Maß dafür, ob es sich um irgendwelche Zufallsergebnisse oder eben Rauschen handelt, was da eben immer so ein bisschen dabei ist, oder ob es eben wirklich ein statistisch signifikanter Wert ist. Und den haben sie also völlig übertrieben und haben dann einfach Pressemeldungen verschickt. Und Ja, das ist natürlich vielleicht auch ethisch ein bisschen fragwürdig, weil diese Zeitschrift, wo das erschienen ist, das International Archive of Medicine, hat das Paper inzwischen zurückgezogen. Aber die Meldung in der Bild wird im Gedächtnis der Leser sicher haften geblieben sein. Und das ist nicht nur Bild gewesen, das waren also auch Men's Health und alle möglichen Hochglanzzeitungen, die sich naturgemäß gerne mit Diäten und Abnehmen beschäftigen. Und ich bin ziemlich sicher, dass diese irrige oder falsche Aussage, dass Schokolade irgendwie beim Abnehmen helfen könnte, noch lange Zeit in der Welt bleiben wird. Wir kennen das ja von dieser unsäglichen Wakefield-Studie über die MMR-Impfungen, also Masern, Mumps, Röteln, wo eben dieser Dr. Wakefield die Daten gefälscht hat und eben da einen Zusammenhang mit Autismus konstatiert hat, den es überhaupt nicht gibt. Und auch heute noch ist das natürlich ein beliebtes Argument von Impfgegnern, dass sie ihre Kinder nicht impfen lassen wollen, weil sie ja sonst vielleicht autistisch werden. Und abgesehen davon, dass das nicht stimmt, schätzen sie natürlich auch das Risiko falsch ein, weil sie nicht wissen, wie häufig es bei ungeimpften Patienten bei Masern zu schweren Hirnschäden kommen kann. Das ist jetzt also die Geschichte mit der Schokolade. Das ist jetzt schon ein bisschen her, dass der seinen Artikel geschrieben hat, wo er das alles gesteht, dass er das also durch Manipulation in die Welt gesetzt hat. Ich fand es aber doch, weil wir viel über Ernährung reden in der Sendung, erwähnenswert. In den USA gibt es eine Studie, die heißt US Geological Survey Report. Und da haben sich die Forscher gefragt, warum in Washington D.C. die männliche Kleinmaulbarsche im Potomac River Eizellen ausbilden. Weil das tun ja normalerweise nur die weiblichen Exemplare. Und das haben sie zufällig herausgefunden, dass es so ist, als sie nämlich chemische Untersuchungen durchgeführt haben, um zu untersuchen, wie es zu dem Fischsterben in eben diesem Potomac River kommt. Und neben verschiedenen Reinigungsmitteln und Pestiziden, Deodorants und ähnlichen Chemikalien, die sie im Wasser gefunden haben und eben für das Fischsterben verantwortlich machen, haben sie noch was anderes gefunden, nämlich sogenannte endokrine Disruptoren. Das sind Stoffe, die man auch Umwelthormone nennt, auch bekannt als Xenohormone oder hormonaktive Substanzen. Und wenn die in genügend großer Dosis vom Körper aufgenommen werden, bringen sie den Hormonhaushalt völlig aus dem Tritt. Und da gibt es einen relativ bekannten Stoff, das ist das Bisphenol A, was in Kunststoffen verwendet wird. Und da ist man sich jetzt allerdings bei den Kunststoffen, glaube ich, nicht so ganz sicher, ob man sofort hormonelle Probleme kriegt, wenn man da mit diesen Lebensmittelverpackungen in Kontakt kommt. Da sind ja sicherlich die Dosen auch geringer als die Dosen, die man da in den verunreinigten Gewässern findet, weil einfach diese Unmengen von Medikamenten, die eben ins Wasser gelangen, durchs Abwasser, durch die Kläranlagen, gehen die einfach durch, weil eben diese normalen Reinigungsmethoden mit den Faultürmen und eben den verschiedenen Siebstufen diese chemischen Moleküle aus dem Wasser nicht rausbringen können. Und deswegen passiert das. Also in dem Fall ist es auch einfach klar, dass es eine schädliche Auswirkung auf den Hormonhaushalt hat, weil ja eben diese Fische tatsächlich, also die männlichen unter ihnen, auf einmal Eizellen ausbilden. Und das heißt ja offensichtlich, dass da eine Wirkung nachzuweisen ist. Da gibt es interessanterweise auch schon Forschungen, wie man dieses Problem in den Griff bekommen kann. Und damit beschäftigen wir uns gleich. Jetzt machen wir aber erstmal noch ein klein bisschen Musik, und zwar Dot Dash mit Rain Clouds. You said life is getting heavy, needs a waterfall and cracks in the lake. Well, I'm here to tell you. wie man nun also Stoffe aus dem Wasser in Kläranlagen wieder rausbekommt, damit beschäftigt sich eine Studie der World Health Organization, die beschäftigt sich nicht nur mit der Entfernung, sondern da geht es natürlich auch um die Frage, wie kommen die da überhaupt rein? Das ist eigentlich ziemlich klar. Und zwar dadurch, dass Menschen, die Medikamente nehmen und dann eben Überreste davon ausscheiden, das sind dann zum Teil eben so Stoffwechselendprodukte, die also schon umgewandelt sind. Teilweise sind es aber auch eben unveränderte Medikamente, die da mit in die Kanalisation geraten. Zum Teil auch, weil Leute die Medikamente vielleicht noch irgendwo rumliegen haben und sie nicht mehr brauchen und sie dann in die Toilette entsorgen. Das soll man natürlich nicht machen. Prävention ist natürlich auch ein Thema dieser Studie, indem man die Leute aufklärt. Das machen wir hier gleich mal. Also Medikamente gehören, egal ob sie noch gut sind oder schon abgelaufen, wenn man sie nicht mehr nehmen muss und soll und will, dann bringt man sie zurück in die Apotheke und die können sie dann so entsorgen, dass sie nicht am Ende in den Fischen bewirken, dass sie die männlichen Exemplare plötzlich Eizellen ausbilden oder dass die ganze Sache im Trinkwasser landet und vielleicht dann die männlichen Menschen irgendwelche Brüste bekommen, die da nicht hingehören. Und all solche Sachen sind also gar nicht nötig. Aber natürlich die ausgeschiedenen Metaboliten der Medikamente, die man nehmen muss. Also vorher noch eine weitere Präventionsmöglichkeit ist natürlich auch ganz klar. Die Ärzte sollen doch bitte nur dann Medikamente verschreiben, wenn die Einnahme auch wirklich erforderlich und sinnvoll ist. Es wird nämlich immer viel zu viel verschrieben. Und die Liste der häufigsten Medikamente, Metaboliten, die im Wasser gefunden werden, ist interessanterweise in der westlichen ersten Welt, sind tatsächlich Acetylsalicylsäure, Ibuprofen, Paracetamol und Diclofenac. Das sind alles Schmerzmedikamente. Vielleicht muss man da auch nicht so viel davon nehmen. Oder wenn doch, wie dem auch sei. Man findet sie also dann in den Kläranlagen. Da kann man überhaupt eine ganze Reihe von interessanten Sachen machen. Zum Beispiel gibt es eine Drogenverbrauchsstudie, also illegale Betäubungsmittel. Da ist es ja immer ein bisschen schwierig, weil das ist ein Schwarzmarkt und da weiß man natürlich nicht so genau von den Zahlen, wie viel wird da eigentlich tatsächlich konsumiert am Ende. Die Schätzungen, die man da aus den paar Zentnern, die da immer wieder mal von der Polizei beschlagnahmt werden, ableiten könnte. Die sind natürlich nicht so sehr aussagekräftig, weil nur weil man was gefunden hat, weiß man ja noch nicht so, wie viel man nicht gefunden hat. Also wenn mal wieder ein paar Zentner Kokain in Bananenkisten beschlagnahmt worden sind, heißt es ja noch nicht, wie viele Tonnen Kokain in der gleichen Zeit per Container in Europa anlanden. Das kann man aber sehr gut rauskriegen, eben durch diese Untersuchungen des Wassers, also der Abwässer. Man kann, das gibt auch eine Studie, wenn ich die nochmal finde, dann werde ich die gerne in unserer Webseite auf evolutionfm.de in dem Artikel zu dieser Sendung verlinken. Da hat man also tatsächlich mal sehr schön aufgeschlüsselt, veröffentlicht in den ganzen großen Städten Europas, London, Paris, Berlin, wie viel Drogen von welcher Sorte da so konsumiert werden. Also das ist aufgeschlüsselt nach den Sorten, also sei es MDMA, Kokain, Heroin, Cannabis, kann man alles ziemlich genau bestimmen. Man kann es natürlich nicht einzelnen Personen zuordnen, das ist durchaus vielleicht auch ein Vorteil. Man kann aber den Pro-Kopf-Verbrauch sehr gut feststellen mit diesen Untersuchungen. Nach dieser Abschweifung jetzt aber zurück zu den Medikamentenrückständen. Die WHO hat also eben auch mal untersucht, welche Methoden die unterschiedlichen Länder anwenden, um die Medikamentenrückstände aus dem Trinkwasser wieder rauszukriegen oder zumindest ihre Wirkung abzuschwächen oder zu beenden, sie unschädlich zu machen. Da gibt es also, die groben Sachen helfen da alle nicht. Es werden ja so allerlei Unrat, wird natürlich durch Kämme, Rechen, Siebe und dergleichen rausgefiltert. Und dann gibt es diese Fäultürme, wo Bakterien also weiterhin alles verdauen, was da in dem Wasser noch so drin rumschwimmt. Und im Idealfall bleiben halt dann zum Schluss nur harmlose Substanzen zurück, die nichts schaden oder die sich ausfällen lassen, vielleicht auf chemischem Wege. Dann gibt es Verfahren wie Aktivkohlefilterung. Das ist nochmal eine relativ einfache und preiswerte Methode. Man lässt das Wasser durch ein Bett aus Aktivkohlebröckelchen durchsickern. Da werden dann schon einige Kohlenwasserstoffe auch drin gebunden, also chemische Verbindungen, die ein bisschen größer sind. Vor allem dürfte das gehen. Wir haben dann noch Umkehrosmose als ein Verfahren. Das ist relativ aufwendig. Also Osmose ist ja die Eigenschaft von Lösungen, also von gelösten Salzen, dass sie immer bei einer, also wenn sie jetzt zu zwei Seiten von einer halbdurchlässigen Membran sich befinden, strömt die Flüssigkeit immer in die Richtung, wo die höhere Konzentration von gelösten Salzen ist, also von Ionen. Und dieser Vorgang ist also natürliche Osmose. Wenn man jetzt zum Beispiel so Euglena, das sind so einzellige kleine Tierchen, da gibt es eine Salzwasser- und eine Süßwasservariante davon. Wenn man jetzt die Süßwasser-Euglena nimmt und wenn man die Salzwasservariante nimmt und in Süßwasser einbringt, dann quellen die auf und platzen nach wenigen Minuten schon, ja, weil eben diese Salzkonzentration wie im Meer im Zellinneren haben und dadurch, um eben diesen Ausgleich zu schaffen, das Süßwasser durch diese Zellmembran eben durchdringt und somit also das Wasser da versucht, das auszugleichen, dass also im Inneren dann die gleiche Salzkonzentration wie im Äußeren herrscht und dadurch quellen die dann eben auf, bis sie platzen. Dann ist es gleichmäßig vermischt. Das ist schlecht für die Euglena, aber so funktioniert Osmose. Und diesen Weg kann man auch umkehren. Deswegen heißt das Verfahren auch Umkehrosmose. Und da wird einfach mit sehr hohem Druck verunreinigtes Wasser durch eine semipermeable, also halbdurchlässige Membran hindurch gepresst. Und diese Membrane, die ist eben so fein, dass die großen Moleküle da alle nicht durchpassen. Ja, also so Salzionen, die sind viel zu groß für diese Membrane, kommen da nicht durch. Dadurch kommt aber das Wasser, weil diese H2O-Moleküle, die sind einfach viel, viel kleiner, ja, weil das ja nur Wasserstoff und Sauerstoff ist ja relativ weit oben im Periodensystem der Elemente. Das heißt, da sind nicht so viele Orbitale, wo die Elektronen sich aufhalten. Und dadurch sind die Moleküle eben kleiner, können dadurch die Membranen durchgepresst werden und die großen Salze oder eben auch chemische Verbindungen, diese ganzen Pharmazeutika, das sind ja ziemliche Trümmer an Molekülen, die sind relativ groß, das sind dann häufig so Sechser- und Fünferringe mit dabei, die nehmen relativ viel Platz ein und können eben durch die Membranen nicht durch. So kann man das machen, das ist aber relativ aufwendig, weil man eben diesen hohen Druck erst erzeugen muss und das ist auch beileibe nicht so, dass man da einfach alle Flüssigkeit durchpressen kann und auf der anderen Seite oder auf der Zulieferseite bröckeln dann die Medikamente wieder runter, die kann man dann zusammenkehren, so ist es nicht, sondern es ist ein Vielfaches an Flüssigkeit, was dann sozusagen noch stärker aufkonzentriert diese Rückstände enthält und damit muss man dann auch nochmal irgendwo hin, aber man hat tatsächlich auf der anderen Seite der Membran dann hochreines, chemisch reinstes Wasser gewonnen, was also gar keine Ionen, geschweige denn Rückstände von Medikamenten mehr enthält. Das ist ein Verfahren, was man zusätzlich noch machen kann, vielleicht mit dem, was nicht durch die Membran gepresst wurde. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, so genau habe ich mich in die Studie auch nicht reingearbeitet, ist Ozon. Man erzeugt Ozon, das ist also so ein Dreierpack Sauerstoffmoleküle. Also natürlicherweise ist der Sauerstoff ja in seiner elementaren Form ein Gas. Und zwar sind es immer zwei Sauerstoffatome, die sich zu so einem Doppelpack zum Gasmolekül verbinden. Und jetzt kommt es aber manchmal vor, dass, man kennt das aus dem Supermarkt, ne, so ein Doppelpack wird angeboten, aber es gibt halt immer einen, der dann das Ding aufreißt und eine einzelne Batterie kaufen will. Die kriegt er dann nicht, aber das Doppelpack ist dann offen. Und beim Sauerstoff ist es dann so, dass eben unter bestimmten Umständen können sich dann auch so Dreiermoleküle bilden. Und das ist das Ozon. Und dieses Ozon ist ein total unstabiles Molekül. Das heißt, da passiert es dann ganz schnell mal, dass eben ein einzelnes Sauerstoffatom da wieder rausfällt, weil es nämlich eigentlich lieber ein Zweierpack sein möchte. Und diese einzelnen Sauerstoffradikale, so heißen die, das hatten wir in einer der vorangegangenen Sendungen, wo es um Radikale und Antioxidantien ging. Die Frau Dr. Tiller hat das ja gut erklärt. Die sind also sehr aggressiv und können andere Moleküle beschädigen. Und die Idee ist eben, dass man durch diese Beschädigung der Pharmazeutika-Rückstände diese Pharmazeutika zumindest unwirksam macht. Verschwinden tun sie dadurch natürlich nicht. Das sind so im Wesentlichen die Methoden, die angewendet werden. Ist eine ganz spannende Geschichte und hilft vielleicht auch diesen kleinen Maulbarschen im Potomac River, hoffen wir doch zumindest mal. Wenn man der Online-Ausgabe der Süddeutschen Zeitung Glauben schenken darf, soll es in der nächsten Saison Mode aus Schlachtabfällen geben. Im Titel steht sogar Pullover aus Fleisch. Das muss sich wahrscheinlich so anhören in populärwissenschaftlichem Journalismus, weil die Redaktionen sonst befürchten, niemand würde es lesen. Tatsächlich ist es nicht ganz so spektakulär, nicht ganz so gruselig wie vom Körper baumelndes Gekröse. Ist das, was die Forscher an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich veröffentlicht haben. In ihrem Artikel Poröse, wasserabweisende Mehrfasergarne aus Gelatine geht es vielmehr darum, erneuerbare, biologisch abbaubare Polymerfasern zu finden. Einen Ansatz sehen die Wissenschaftler in landwirtschaftlichen Proteinabfällen. Solche Eiweiße finden sich zum Beispiel in Form von Gluten, Casein und eben auch Gelatine, die tatsächlich hauptsächlich aus tierischen oder nicht hauptsächlich, sondern die tatsächlich aus tierischem Bindegewebe gewonnen wird. Da kann man Wackelpudding draus machen, Gummibärchen, Obsttorten oder polymere Fasern. Das Verfahren, was die Wissenschaftler an der ETH entwickelt haben, funktioniert in etwa so, dass die Gelatine zusammen mit einem Lösungsmittel, wo die Gelatine sich drin löst, und einer anderen Flüssigkeit, in der sich die Gelatine nicht löst, vermischt wird. Also so eine dreigliedrigere Mischung, kann man sagen. Und dadurch wird dann das Gelatinepolymer wird dann ausgefällt, das sinkt also nach unten runter. Und diese trübe Masse, die kann man dann durch Düsen pressen, ganz ähnlich wie man es auch bei Polyamidfasern, bekannt als Nylon, macht. Das wird dann eben, da wird es erwärmt und durch Düsen gepresst. Bei der Gelatine weiß ich nicht, ob es, ich glaube, da wird es auch ein bisschen auf 53 Grad oder so erwärmt, habe ich in einem Artikel gelesen. Und daraus entstehen dann eben ganz dünne Fasern und die sind ein bisschen porös und die sind natürlich vor allen Dingen zu dünn, um damit was anzufangen. Die werden dann zunächst mal gesponnen und zwar zu einem zweischlägigen Garn. Das heißt, es werden immer 1000 Fasern zusammengedreht und dann diese zusammengedrehten Fasern sind dann so mal zweimal umeinander geschlagen. Also man hat dann sozusagen einen Faden aus 2000 Einzelfasern. Und aus diesem Garn haben die an der ETH dann einen wärmenden Handschuh gestrickt. Und bevor sie den Handschuh gestrickt haben, haben sie allerdings noch was anderes gemacht. Sie haben diesen Faden mit so Epoxiden vernetzt, stärker vernetzt, dass also so nochmal Verbindungen zwischen den einzelnen Filamenten, den einzelnen Gelatinefasern entstehen. Und das Ganze damit also wesentlich robuster wird. Und das haben sie danach dann noch nachbehandelt mit gasförmigem Formaldehyd und Wolfett. Mit Wolfett haben sie es, und zwar deswegen, um das Ganze wasserabweisend zu machen. Also sie haben einerseits mal untersucht, wie sehr das aufquillt und haben eben dann gesagt, okay, sie imprägnieren das mit dem Wolfett, und damit es eben gar nicht erst so viel Wasser aufnimmt. Und es ist tatsächlich dann so gegangen, dass mehrere Zyklen, also Waschzyklen, wie wenn man es auch in der Waschmaschine halt sauber machen will. Das war möglich, bevor sich das dann aufgelöst hat, das ganze Material. Das Problem ist aber nach wie vor, dass es eben doch nicht so ganz gut wasserfest ist. Vielleicht noch mit Reinigungsmitteln würde sich ja das Wollfett auch rauslösen. Und dann quillen die Fasern sehr stark auf und in der Folge dessen beim Trocknen werden sie dann sehr, sehr klein. Also das läuft ein. Dann hat man gleich ein paar Handschuhnummern größer und der Effekt ist also noch deutlich stärker, als es bei natürlicher Schafwolle der Fall wäre, weil das ist so ein ähnliches Material, kann man sagen. Und insofern wird es noch eine Weile dauern, bis Gelatine-Polymer-Garne Einzug in die Modewelt halten und ganz so spektakulär, wie der Titel in dem SZ-Artikel suggeriert, ist es dann doch nicht. Aber trotzdem natürlich eine schöne Geschichte.
Sie hören unser Programm? Sie finden uns gut? Sie sind noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein und könnten es sich leisten? Dann schalten Sie ab. Oder Sie rufen uns an unter 480-2851. 480-2851 und lassen sich unsere Unterlagen zuschicken. Außerdem finden Sie uns unter www.lora924.de. Denn ohne die Solidarität unserer Hörerinnen und Hörer können wir den Laden dicht machen.
Lernen zerstört die DNA von Gehirnzellen. Das haben jetzt amerikanische Wissenschaftler herausgefunden, und zwar am Massachusetts Institute of Technology. Und das Wesentliche ist eigentlich dabei, es ist tatsächlich so, dass beim Lernen oder wenn neue Gedächtniseindrücke entstehen, zerstören die Neuronen, also die Gehirnzellen, ihre eigene DNA. Und das ist allerdings nur sehr kurzfristig. Die wird dann sofort repariert von dem körpereigenen DNS-Reparaturdienst. Der allerdings lässt dann im Alter nach und dann klappt das mit der Reparatur nicht mehr. Und es bleiben dann immer Zellen übrig, die eben nicht repariert werden, wo die DNA nicht repariert wird. Und wenn man Pech hat und vielleicht eine genetische Prädisposition für so eine Demenzerkrankung im Alter, dann werden diese defekten DNA-Stränge auch noch repliziert. Das heißt, es gibt dann immer mehr von diesen kaputten und die Reparatur, die findet auch nicht statt. Und dadurch wird also dieser degenerative Prozess beschleunigt. Und das heißt, es hat also beides offensichtlich mit diesem Vorgang zu tun, dass die DNA von den Gehirnzellen aufgebrochen wird. Und da hat man jetzt einen Versuch mit Mäusen gemacht, die also diese Alzheimer-Gen schon in sich tragen. Und die haben dann, bevor sie überhaupt Symptome entwickelt haben, gab es schon eine Häufung von Neuronen im Hippocampus, wo die DNA Läsionen hatte. Und zwar sind die tatsächlich so durch beide Stränge, diese Doppelstränge, aus denen die DNA ja besteht, die sind so quer durchtrennt worden. Deswegen nennt sich das Doppelstrangbrüche. Und da hätte man jetzt gerne herausgefunden, wie die entstehen und auf welche Gene sich das dann eigentlich auswirkt. Und genau das haben die Leute beim MIT dann auch versucht rauszufinden und haben auch was gefunden. Und zwar hat sie die Idee, jetzt mal gezielt Neuronen mit einem Toxin, also einem Gift, zu behandeln, das eben auch diese Doppelstrangbrüche verursacht. Und dabei haben sie 700 Gene gefunden, die sich da verändert haben dabei. Und interessanterweise gab es genau 12, bei denen die mit den Doppelstrangbrüchen einherging, dass frühe Gene exprimiert worden sind. Also frühe Gene nennt man Gene, die bevor das eigentliche Genom regulär repliziert wird, vervielfältigt wird, werden die schon durch DNA-Viren zum Beispiel, werden die angewendet. Also sind ja, die Gene sind ja immer so Baupläne für bestimmte Proteine. Und die Entstehung eines solchen Proteins aus dem Gen, das nennt man dann exprimieren. Das wird das Gen exprimiert, also ein Protein draus gebaut aus der Anleitung. Und diese frühen Gene und die Doppelstrangbrüche, die gehören also offensichtlich zusammen. Die Brüche führen dann dazu, dass diese frühen Gene entstehen, und diese frühen Gene von den Neuronen, von den Gehirnzellen, sind dafür notwendig, dass wir was lernen können und Erinnerungen in unseren Gehirnen entstehen können. Und diese 12 Gene, die da, das sind also, oder in zwölf Genen hat also diese Exprimierung stattgefunden und die Doppelstrangbrüche. Das tritt also offensichtlich zusammen auf. Und jetzt ist das ja eine ziemlich rabiate Sache, weil sonst können ja Gene auch so exprimiert werden. Der Witz daran oder das Besondere daran ist, dass diese Gene an Stellen sitzen, wo zuvor ein bestimmtes Protein eingebaut ist, das CTCF heißt. Und das ist wie so ein, naja, nicht wie ein Scharnier, das ist mehr wie so eine Bügelfalte in der DNA, kann man sich vorstellen. Das ist das an den Stellen knickt die DNA und ist dann so zusammengefaltet. Das heißt, dass die Gene oder das Gen dann quasi so doppelt liegt oder eben einfach zusammengefaltet ist. Es gibt dann zwei parallele Doppelstränge und das führt dazu, dass die nicht abgelesen werden können, weil sie ja zusammengefaltet sind, wie so ein Zettel, wo man irgendwie in der Schule schreibt man seinem Nachbarn oder sowas auf, was dann kein anderer lesen soll, und schiebt es dann rüber, dass keiner lesen kann, oder so in etwa kann man sich's vorstellen. Und beim Aufklappen ist aber so, dass die dann abbrechen. Und dieses Abbrechen, das geschieht also durch ein bestimmtes Enzym. Das hat man auch rausgefunden, dass das dafür verantwortlich ist. Das heißt Topoisomerase 2-Beta. Und dieses Enzym knackt also einerseits die Verbindungen auf, dann ist die DNA kaputt. Und andererseits sorgt sie eben dafür, dass diese wesentlichen Proteine entstehen können, die halt für das Lernen und sich was merken erforderlich sind. Und jetzt hat man also zwar noch nicht rausgefunden, wie man Demenzerkrankungen erfolgreich verhindern kann durch ein Medikament oder so, aber man hat auf jeden Fall mal schon ordentlich was verstanden, wie diese ganze Regulierung der Gene vonstatten geht, weil es ist ja eben nicht nur diese Replizierung und Vervielfältigung der Baupläne, sondern da gibt es ja noch viele ganz andere Faktoren, die eben nicht nur durch Vererbung eine Rolle spielen, sondern das ganze Genom passt sich ja auch an durch so Methylierungen, wo eben die Ernährung eine Rolle spielt, oder alle möglichen Faktoren, die so also im Laufe des Lebens auftreten, machen ja so temporäre Veränderungen an dem Genom oder an einzelnen Genen, die dann ein- oder ausgeschaltet werden. Also das heißt, die können vorhanden sein, aber ausgeschaltet, und die werden dann eben nicht exprimiert. Und weiter geht's mit Little Lappin Baby Blue. Fairy tale.
season, waking up to a dream, to a dream. Fairy tales of fallacies, I'm waking up to a dream, to a dream. Love is a nice word, but it's wasted on me. Love is overused, overused. My eyes are on. My eyes are on you, baby blue. My eyes are on you, baby
blue. Wenn Sie den Anfang dieser Sendung verpasst haben oder eine ältere Sendung aus dieser Reihe nochmal hören möchten, können Sie das auf evolutionfm.de im Internet tun. Da können Sie die Seiten im Webbrowser abspielen und anhören oder auch als Podcast abonnieren. Dann bekommen Sie jede neue Folge auch automatisch auf Ihr Podcast-Abspielgerät draufgespielt. Sie können uns übrigens auch gerne mal im iTunes Store bewerten, möglichst gut natürlich, wenn denn der Eindruck ein guter ist, aber sonst haben Sie ja vielleicht nicht bis hierhin gehört. Sie können uns gerne auch eine E-Mail schicken. Die Adresse ist post@evolutionfm.de. Diesmal kann es sein, dass die Sendung noch nicht so ganz gleich online ist auf der besagten Adresse evolutionfm.de wegen akutem Zeit- und Personalmangel, aber in ein paar Tagen spätestens wird es da was zu hören und zu sehen geben. Die Münchner Regionalgruppe der Giordano-Bruno-Stiftung veranstaltet jeden ersten Dienstag im Monat ein Treffen. Das kann jeder besuchen. Da gibt es manchmal Vorträge, manchmal gibt es auch nur Gespräche. Da sind Sie herzlich eingeladen, auch hinzukommen. Und zwar ist das nächste Mal am 4. August um 19 Uhr im Hacker-Pschorr-Bräuhaus an der Theresienwiese.
Es ist eine bedauernswerte menschliche Schwäche, dass sich die Menschen mit einer zu vollen Brieftasche oft lauter beklagen als jene mit einem leeren Magen. Franklin D. Roosevelt.
Lora München, das alternative Radio auf der 92.4. Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
Evolution FM, Mythos oder Wahrheit? Ich habe vorhin behauptet, dass man unterscheiden kann, ob eine Batterie voll oder leer ist, je nachdem, wie sie aufprallt und hochhüpft, wenn man sie auf eine harte Oberfläche fallen lässt. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das ist tatsächlich eine Sache, die erforscht worden ist. Und zwar gibt es dazu ein Paper, das heißt The Relationship Between Coefficient of Restitution and State of Charge of Zinc Alkaline Primary LR6 Batteries aus dem Journal of Materials Chemistry A ist das. Und der Grund ist tatsächlich der, dass in diesen Batterien so ein Zinkoxid in einem Gel eingelagert ist. Und dieses Gel verhält sich in dem Gehäuse von der Batterie so ein bisschen wie ein Sandsack, den man fallen lässt. Das heißt, das ist ein unelastischer Stoß, der verformt sich einfach nur und hüpft eben nicht wieder nach oben. Und wenn jetzt die Batterie aber aufgebraucht wird im Laufe der Zeit, dann verfestigt sich diese Gelstruktur zusammen mit dem Zinkoxid, weil also in der Batterie findet ja eine chemische Reaktion statt. Die ist ja dafür verantwortlich, dass da eben eine Spannung anliegt und dass da eben Strom fließen kann. Und dadurch, dass sich dieses Gel verhärtet, wird dieser Aufprall dann zu einem elastischen Stoß. Das ist dann so, wie wenn man zum Beispiel jetzt eine Glasmurmel nimmt und die auf eine Steinoberfläche fallen lässt, dann springt die ja auch nach oben. Und genau das Gleiche passiert eben mit der leeren Batterie auch. Das heißt, wenn man beide Batterien möglichst gleichzeitig aus der gleichen Höhe fallen lässt und beobachtet, wie die dann aufprallen und hochhüpfen, dann es kann jetzt natürlich sein, dass man vielleicht 4-5 Versuche machen muss, damit die Bedingungen immer gleich sind und man das dann mittelt. Aber da sollte sich dann schon eine Batterie tatsächlich als anders sich verhaltend herauskristallisieren. Das ist einigermaßen überraschend, aber tatsächlich die Wahrheit. Habe ich Ihnen keinen Quatsch erzählt. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung und am Mikrofon verabschiedet sich Benjamin Kleinke. Wir hören uns wieder in 2 Monaten am 16. September, wie gewohnt um 20 Uhr und hoffentlich auch wieder zu zweit im Studio. Bis zur Gegensprechanlage vom Bund für Geistesfreiheit kommt jetzt noch Audio Binger mit Starting Over.